Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, in dein Wort zu schauen. Und ich bete, dass du es uns aufschließt, dass wir es verstehen, dass es zu uns spricht, Herr. Willst du einfach dafür sorgen, dass wir mit offenen Herzen, mit offenen Ohren und mit der Bereitschaft, ja auch von dir zu lernen, dieses Wort hören und dass es unsere Herzen erreicht. Darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Predigtserie gehabt über den Heiligen Geist. Kann sich da jemand dran erinnern? Das ist so eine gefährliche Frage. Also da ist noch die Folie, für die den visuellen Eindruck brauchen, um sich daran zu erinnern. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Er ist der, der uns zu Jesus zieht. Er ist der, der uns in unserer Nachfolge den richtigen Weg leitet. Und es ist so gut, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und weißt du, was auch so richtig cool ist? Der Heilige Geist ergibt uns Geschenke. Wer von euch mag gerne Geschenke? Total bescheuerte Frage, oder? Wer von euch mag keine Geschenke? Endlich mal eine Frage, wo man nicht die Hand heben muss. Nachher kommt noch eine, wo ich euch alle kriege. Das sage ich euch schon mal. Ich habe uns einen Geschenketisch mitgebracht. Findet ihr das gut, einen Geschenketisch? Wenn ihr alle Geschenke mögt. Schöner Geschenketisch, oder? Ist ein Problem mit dem Tisch, oder? Okay, jetzt kann ich noch ein bisschen Nikolaus spielen. Ich bin ja vorbereitet. Das sind die ganz schweren. Also ich bin froh, dass ich so viel Kraft habe, dass ich diese leeren Kartons so gut tragen kann. Jetzt wollte ich euch mal fragen, ich brauche jetzt eure Mithilfe. Was gibt es denn so für Anlässe im Leben, wo ihr sagt, ja, da bekomme ich Geschenke und da rechne ich auch damit, dass ich ein Geschenk bekomme? Einfach rausschreien. Geburtstag! Wer will ein Geburtstagsgeschenk? Ein Geburtstagsgeschenk. Was gibt es noch für Anlässe? Hochzeit oder Hochzeitstag? Hochzeitstag. Erwartest du Geschenke zum Hochzeitstag? Boah, ich sag nichts. Nee, das ist mein Hochzeitsgeschenk. Moment. Zum Hochzeitstag. Das ist ein gutes Hochzeitstagsgeschenk. Ich hoffe mal, es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ist das ein gutes Hochzeitstagsgeschenk, ja? Okay. Wozu noch? Ja, weil die meisten sind in den kleinsten Sachen die wertvollsten drin, gell? Ja, was gibt es noch für Anlässe im Leben? Weihnachten? Weihnachten. Ich habe auch ein Weihnachtsgeschenk dabei. Ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die für alles Geschenkpapier hat. Was noch? Ostern. Ich habe das auch gehört. Meine Kinder haben mir das gesagt, dass ihre Klassenkameraden Ostergeschenke bekommen. Da habe ich mich total schlecht gefühlt, weil meine Kinder kriegen nie Ostergeschenke. Also hier haben wir ein Ostergeschenk, okay? Ein bisschen neutral verpackt. Was noch? Nikolaus. Habe ich auch gehört, ja? Hier habt ihr ein Nikolausgeschenk. Das passt, oder? Von der farblichen Gestaltung. Gibt es noch was? Taufe? Taufgeschenk. Taufe ist was Fröhliches. Da haben wir mal wieder was Buntes. Was fällt euch noch ein? Konfirmation. Ja, also das ist eher so ein kulturelles Geschenk, ne? Weil Konfirmation, das wollen wir jetzt nicht über die Theologie sprechen. Also die Hochzeit habe ich schon auch noch. Nicht nur den Hochzeitstag. Hochzeit, oder? Ein schönes weißes Hochzeitsgeschenk. Und Ines? Ja, eben. Hallo? Das ist ein kleines. Der Strampler passt genau da rein. Was mir aufgefallen ist, das sind jetzt alle, die ich habe. Ihr werdet, wenn ihr gut zählen könnt, feststellen, es sind 9. Merkt euch die Zahl 9. Was ist eigentlich mit dem Geschenk zur Bekehrung? Ein Geschenk zur Bekehrung. Also der Heilige Geist gibt ja nicht nur Geschenke, der Heilige Geist ist ja auch ein Geschenk und das bekommen wir bei der Bekehrung, dieses Geschenk. Es ist ein cooles Geschenk. Ja. Total, total. Und wir schauen uns jetzt hier in dieser Serie, in den nächsten 5 Wochen, schauen wir uns die Gnadengaben des Heiligen Geistes an. Lauter Geschenke und so oft haben wir mit unserem Kopf, wenn wir an Geschenk denken, haben wir irgendwie diese altbekannten Anlässe verknüpft, wo wir glauben, ja, dazu muss man ein Geschenk kriegen, dazu muss man ein Geschenk kriegen. Und wenn wir jetzt über die Gnadengaben des Geistes reden, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, diese Gaben sind losgelöst von diesen Anlässen. Sie sind losgelöst von den menschlichen Anlässen, mit denen wir in unserem Leben so unterwegs sind. Sondern er gibt uns seine Gaben und wir wollen uns in dieser Serie anschauen, welche das alles sind und wozu er sie uns gibt, dass sie nicht in Konkurrenz zu irgendwas anderem stehen. Da gibt es eine ganze Menge. Also wir wollen uns in den nächsten 5 Wochen mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes beschäftigen. Da gibt es eine ganze Menge, so wie wir hier vorne auch unterschiedliche Geschenke sehen, so gibt es unterschiedliche Gaben, die wir genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und eins ist uns ganz arg wichtig. Es geht nicht darum, dass wir unser theoretisches Wissen anhäufen. Es geht auch nicht darum, dass wir unsere Bibelkenntnis erweitern und dass wir irgendwie angeben können, was wir jetzt noch alles gelernt haben. Es geht darum, dass wir die Gnadengaben wieder neu begreifen und erfassen als ein Geschenk Gottes für seine Gemeinde und die auch in seiner Gemeinde praktiziert werden sollen. Ja, da in diesem Hintergrund geht es. Es geht nicht um Theorie, es geht um praktische Erfahrung. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch nicht vom Pferd fallen und uns nur so eine Erfahrungstheologie aneignen, weil der fehlt die Nachprüfbarkeit. Und deswegen werden wir uns sehr, sehr viel mit der Bibel beschäftigen. Mit der Bibel haben wir ein klares, ein geschriebenes, ein bleibendes und festes Fundament, wo wir Lehre bekommen, wo wir Informationen bekommen und wo wir uns eben nicht einzig und allein auf unsere Erfahrung beschränken müssen. Weil manchmal ist das Beschränken auf die Erfahrung gefährlich, weil man komische Dinge erfährt, die gar nicht so aufgeschrieben sind. Und manchmal ist es sehr einschränkend, weil wir das, was eigentlich aufgeschrieben steht und was uns eigentlich zugedacht ist, überhaupt nicht erfahren. Und dann gehen uns ganz viele Dinge durch die Lappen, die uns eigentlich zugesprochen und zugedacht sind. Und deswegen wollen wir uns vor diesem Hintergrund, vor dem Wort Gottes, damit beschäftigen. Und mein Gebet für mich persönlich ist es, dass Gott auch während dieser Zeit mein eigenes Herz und mein eigenes Leben ganz neu bereichert und ganz neu erfüllt mit seinen guten Gaben des Heiligen Geistes. Ich will mich danach ausstrecken. Und wenn du das auch willst, wenn wir das alle tun wollen, wenn wir uns danach ausstrecken und danach sehnen, ich glaube, dann kann Gott gar nicht anders, als diesen Neuanfang zu schenken, diese Neubelebung seiner Gemeinde durch neue Geschenke, die er uns gibt, damit wir ihm ähnlicher werden können. Sehnst du dich auch danach? Okay. Dann wollen wir zusammen eintauchen in das Wort Gottes und wir lesen mal als Einstieg Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 8. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Hier wird uns das Bild gezeichnet von Jesus als einem militärischen General, der feindliche Gefangene hinwegführt. Jesus ist es, der die Gefangenen wegführt, aber er ist es auch, der die Gaben austeilt. Nachdem er die Macht der Finsternis am Kreuz besiegt hat, jetzt ist er auferstanden, er lebt, er sitzt zur Rechten des Vaters und er teilt sozusagen von seiner Kampfesbeute seine Gaben unter uns aus. Es sind Geschenke an seine Gemeinde. Und was wir sehen in diesem kurzen Vers schon, immer steht Jesus im Fokus. Jesus steht im Fokus Gottes, Jesus steht im Fokus des Heiligen Geistes und wir tun gut daran, wenn auch wir Jesus in den Fokus stellen. Es geht nicht primär um die Gaben des Geistes, denn so sagt uns Paulus schon, wenn wir die Gaben haben, aber die Liebe nicht haben, was nützt es uns? Wir brauchen Jesus im Mittelpunkt und das ist so die Grundlage auch für alles, was wir in den nächsten Wochen miteinander besprechen werden. Jesus selber sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da. Und warum war der Heilige Geist noch nicht da? Weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist der Zusammenhang. Die Himmelfahrt, die Verherrlichung Jesu und die Ausgießung des Heiligen Geistes stehen im Zusammenhang. Also können wir als erstes festhalten, ohne das Werk Jesu, ohne dass er verherrlicht worden wäre, gäbe es für uns überhaupt keine Gnadengaben, nach denen wir streben können. Die Geistesgaben, wie wir sie landläufig nennen, heißen auf Griechisch Charismata. Da kommt der Begriff der Charismatiker her und darin enthalten ist dieser Wortteil Charis. Und Charis bedeutet so viel wie Gnade. Es sind also, wie wir es schon richtig eingeblendet haben, korrekt übersetzt die Gnadengaben. Und mit dieser Formulierung Gnadengaben wird deutlich, dass wir uns diese Gaben nicht durch irgendetwas verdienen können. Die Gnadengaben bekommen wir aus Gnade. Die Gnadengaben sind kein Lohn. Sie sind keine Bezahlung. Sie sind nicht das Ergebnis eines besonders heiligen Lebens, sondern sie sind zugeteilt aus Gnade. Es geht nicht um unsere Leistung. Es ist kein Diplom, das wir am Ende eines Kurses, den wir besucht haben, erhalten. Wir empfangen sie durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, aus Gnade und durch Glauben. Genauso wie was noch? Wie unsere Erlösung. Die können wir uns auch nicht verdienen. Die empfangen wir auch aus Gnade und durch Glauben. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen eingehen. Ihr merkt schon, das sind so Vorbemerkungen. Ja? In der Dogmatik spricht man von den Prolegomena, aber das müsst ihr euch nicht merken. Das sind einfach verschiedene Teile, wo man am Anfang nicht unbedingt Zusammenhang erkennen kann, die aber allesamt wichtig sind, wenn wir uns auf dieses Thema einlassen wollen. Und wir merken, gerade wenn wir mit verschiedenen Christen unterwegs sind, dass manchmal zwei Begriffe so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Und das ist auf der einen Seite sind es die Gaben des Geistes und auf der anderen Seite ist es die Frucht des Geistes. Und man hat den Eindruck, als würden diese beiden in Konkurrenz stehen. Seit dem Pfingsttag sehen wir Gottes Gegenwart in seiner Gemeinde auf genau diese zwei Arten. Durch die Gaben des Geistes und durch die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und diese Frucht des Geistes, sie drückt aus, was den Charakter Gottes beschreibt. Okay? Die Frucht des Geistes ist ein Ausdruck des Charakters Gottes, die auch wachsen darf und soll im Leben seiner Kinder, im Leben seiner Nachfolger, im Leben der Gläubigen. Also die Frucht des Geistes steht und symbolisiert den Charakter Gottes. Wofür stehen dann die Gaben des Geistes? Die Gaben des Geistes, die manchmal in Konkurrenz zur Frucht erscheinen, sie stehen für die Kraftwirkungen Gottes. Sie sind seine Fähigkeiten, seine Befähigungen, die er den Menschen gibt. Da ist die Rede von den Weissagungen, von den Prophezeiungen, von den Heilungen, von den Wunderwirkungen. Ja, das sind alles Beschreibungen seiner Kraft und seiner Autorität. Und wie können wir als Christen jetzt Gott besser in dieser Welt repräsentieren? Durch seine Gaben oder durch seine Frucht? Ist eine dumme Frage, weil es keine Entweder-oder-Antwort ist, sondern eine Sowohl-als-auch-Antwort. Wir brauchen sowohl die Repräsentation des Charakters Gottes, also wir brauchen es, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben Gestalt gewinnt, aber wir brauchen genauso die Gaben seines Geistes, um ihn in seiner Kraft und seiner Vollmacht in dieser Welt repräsentieren zu können. Denn weißt du, wenn du Charakter hast ohne Kraft, dann ist es ziemlich ineffizient. Dann redest du zwar schön und lebst schön, aber da ist nichts dran, da ist nichts dahinter. Und wenn du auf der anderen Seite zwar diese Kraft hast, aber den Charakter nicht hast, dann wird es sehr schnell lieblos. Dann wird es sehr schnell autoritär und dann wird es sehr schnell gemein. Und deswegen brauchen wir diese beiden Seiten zusammen, um sich richtig gehend zu ergänzen. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Es geht nicht mehr um mich selber. Und deswegen sind sowohl die Gaben des Geistes als auch die Frucht des Geistes beide gleichermaßen wichtig, damit Christus in mir zur Geltung kommt, damit er repräsentiert wird. Und das ist Eine Sache, wo ich feststellen muss, dass es sehr oft fehlt im Leben von Christen. Da ist dann irgendwie alles so ein bisschen saft- und kraftlos. Dieses Leben von Christus in uns, es ist irgendwie so losgelöst von unserem Alltag, von unserem wirklichen Leben. Das betrifft übrigens nicht nur uns als Einzelpersonen, sondern auch als ganze Gemeinden. Ich glaube, ein Großteil der Gemeinden hier in Deutschland, in Westeuropa, ist viel mehr im Fleisch unterwegs als im Geist. Ich glaube, ich selber bin oft viel mehr im Fleisch unterwegs als im Geist. Ich glaube, wir als Gemeinde sind oft viel mehr im Fleisch unterwegs als im Geist. Und viele, die glauben, im Geist zu wandeln, die tun es auch nicht. Und ich glaube, deshalb brauchen wir die Gnadengaben so, so dringend. Lass uns weiterlesen in Epheser Kapitel 4. Da geht Paulus noch weiter darauf ein. Da schreibt er weiter über Jesus. Er, also Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Welche Gaben? Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Also bevor wir gleich zu den Gaben des Geistes kommen, sehen wir hier die Gaben Christi für die Gemeinde. Und die Gaben Christi für die Gemeinde sind nicht irgendwelche Fähigkeiten, sind nicht irgendwas, was man jetzt plötzlich kann, sondern seine Gabe sind Menschen. Ob du es willst oder nicht. Seine Gabe sind Menschen in all ihrer Fehlung, mit all ihren Fehlern, aber eben auch als Gabe Gottes. Er hat gesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und wozu hat Christus diese Menschen gegeben? Das finde ich jetzt richtig cool. Hört gut zu. Sie, also die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Was ist der Job von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern? Die ganze Arbeit zu machen? Nein. Nein, auch dann nicht, wenn sie bezahlt werden. Sie sind nicht die Einzigen, die alles tun sollen, sondern sie sollen das heilige Volk ausrüsten. Andere sagen, die Heiligen, wer sind denn die Heiligen? Wir. Tanja, du bist ein Heilige. Micha, du bist ein Heiliger. Pitt, du bist ein Heiliger. Sogar du, Olli. Ja, wir sind die Heiligen, wir alle, und wir sollen ausgerüstet werden. Ich hoffe, du verzeihst mir das, weil wir reden nachher sowieso noch. Ja. Wir sollen ausgerüstet werden. Und das ist doch das Schöne daran. Wir sind alle in diesem Auftrag mit drin. Nicht nur einer oder zwei oder drei. Wir brauchen nicht nur die Profi-Christen. Wir brauchen diejenigen, die diese Arbeit tun. Also die Gaben Christi, das waren diese Menschen, die er gesetzt hat. Und dann kommen wir zu den Gaben des Heiligen Geistes, den Charismata. Die sind aufgelistet in 1. Korinther 12 und auch in Römer 12. Da ist die Rede vom, jetzt merkt ihr, warum ich 9 Geschenke habe, ihr könnt mal mitzählen, ist die Rede vom Wort der Weisheit, vom Wort der Erkenntnis, von der Gabe des Glaubens, von den Gaben, Plural, der Heilungen, von Wunderwirkungen, Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung der Zungenrede. 9 Gaben des Heiligen Geistes. Und die wollen wir uns in den nächsten Wochen genauer anschauen. Ich bin immer noch bei den Vorbemerkungen. Seid ihr noch bei mir?
Ja.
Okay, die nächste Vorbemerkung. Sind die Gaben des Geistes auch heute noch wichtig? Weißt du, was traurig ist? Bevor wir überhaupt richtig einsteigen können in die Gaben selber, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen oder wir müssen feststellen, dass die Gemeinde, dass die Christen uneins sind, ob diese Gaben heutzutage überhaupt existieren oder nicht. Es gibt nicht wenige evangelikale, bibeltreue Christen, Brüder und Schwestern im Herrn, ich will das explizit sagen, die der Meinung sind, dass die Geistesgaben nur für die Zeit der ersten Gemeinde waren. Wie kommen sie darauf, fragst du dich vielleicht. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Deswegen kann ich die Antwort geben. Sie argumentieren mit 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Das ist das lange Kapitel über die Bibel, über die Liebe. Ein wunderschöner Abschnitt. Und interessanterweise genau im Sandwich von 1. Korinther 12 und 14, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Und hier in diesem Abschnitt über die Liebe sagt Paulus, die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Seines Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Also ist die Frage, wann ist das Vollkommene da? Weil dann, wenn das Vollkommene da ist, dann brauchen wir das ganze Zeug nicht mehr. Dann haben wir das Vollkommene. Dann sind die Gnadengaben überflüssig. Und die Interpretation der Christen, die sagen, die Gnadengaben waren für die Zeit der ersten Gemeinde, sie sagen, das Vollkommene, von dem Paulus hier spricht, ist der abgeschlossene biblische Kanon. Also in dem Moment, als die komplette Bibel geschrieben und zugänglich war, haben wir das vollkommene Wort Gottes erhalten. Und deswegen ist in diesem Moment das Ende von Weissagung und Prophetie und Sprachenrede und allem, was damit zusammenhängt, gekommen. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Ich persönlich bin der Meinung, das Vollkommene ist dann da. Ja, wann denn? Wenn wir einmal bei Jesus sind. Ich glaube, wir kennen wir das nicht aus unserem Leben, auch als wiedergeborene Christen. Also so vollkommen, Tanja, ist nicht immer alles. Gell? Da gibt es Rückschläge. Da gibt es Dinge, die uns nicht gefallen. Da gibt es Sachen, wo wir unsere Fragen auch an Gott haben. Also so richtig vollkommen wirkt es für mich noch nicht. Aber wir wollen natürlich nicht nur das anschauen, wie es für mich wirkt, sondern wir wollen Bibel anschauen. Apostelgeschichte 2. Die Bibelprofis unter uns wissen, was in Apostelgeschichte 2 steht. Das ist die Stelle, wo das erste Mal auf alles Fleisch der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja, das war das Original Pfingstfest, das sie gefeiert haben, wo sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und erfüllt und voller Kraft geht Petrus auf die Straße und haut eine Hammerpredigt aus dem Stegreif hin. Wenn es eine Predigt gibt, die du auswendig lernen solltest, dann ist es die. Weil diese Predigt, sie weist in allem nur auf Jesus hin. Sie macht Jesus groß, aber sie gibt auch Antworten. Und genau das macht Petrus. Er weist auf Jesus hin und die Leute haben Fragen. Sie fragen, was sollen wir tun? Und dann gibt er ihnen die Antwort in Kapitel 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr was empfangen? Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und wem noch? Euren Kindern und wem noch? Allen, die ferne sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Futur. Also, da ist es doch ganz klar geschrieben. Petrus, er spricht zu den Leuten, dass sie und ihre Kinder und alle, die Gott noch hinzutun wird, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen werden. Und die ferne sind, das sind nicht nur die geografisch weit weg sind, sondern das sind die zeitlich weit weg sind. Und wer ist zeitlich so ziemlich am weitesten weg von den Leuten am Original Pfingstfest? Wir. Und wer ist noch weiter weg? Unsere Kinder. Und wer ist noch weiter weg? Die Kinder unserer Kinder. Ja, also das ist der Gedanke. Das ist der Gedanke, von dem Petrus hier redet. Gehen wir weiter. 1. Thessalonicher 5. Da kommen wir in die Briefe rein und da sehen wir einen Befehl, den Paulus an die Thessalonicher weitergibt. Die Frage ist, nehmen wir Befehle noch ernst? Nehmen wir biblische Befehle ernst? Hier befiehlt Paulus, den Geist dämpft nicht. Das könnte man auch übersetzen mit, löscht nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich glaube, es gibt so viele Christen, die sind unterwegs als geistliche Feuerlöscher. Ja, wenn irgendwo der Heilige Geist anfängt zu wirken und ein kleiner Brand entsteht, oh, schnell den Wasserschlauch holen, das Feuer müssen wir löschen. Und genau das sollen wir nicht tun. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Auch das ist ein Befehl. Und es bedeutet genau das, was hier steht. Verachtet die Weissagung nicht. Peter wird uns nächste Woche diese Gabe näher bringen. Und dann kommt der wichtige Ausgleich. Prüft alles. Das Gute behaltet. Also das ist so, ich möchte nicht sagen eine Einschränkung, aber ein wichtiger Nachsatz. eine wichtige Aufforderung. Wir sollen nicht wie kleine Babys sein. Kleine Babys stecken alles in den Mund. Alles. Ungeprüft. Manches davon ist in Ordnung, das gehört da rein. Manches nicht. Wir haben das erlebt, als wir mit unseren damals noch sehr, sehr kleinen Kindern gerade in Mosambik gelandet sind. Und dann waren wir in so einem wunderschönen Gasthaus die ersten Wochen, bis wir eine Wohnung hatten. Und da waren aber auch viele Hunde. Und auch die Hinterlassenschaften der Hunde. Alles in den Mund stecken ist keine gute Idee. Wir sollen erst prüfen, was wir in den Mund stecken. Es gibt das Gute und es gibt die Fälschung des Teufels. Aber die teuflische Fälschung, die kann es doch nur dann geben, wo es auch ein göttliches Original gibt. Es macht doch keinen Sinn, sich ein gefälschtes Gucci-T-Shirt anzuschaffen, wenn keiner weiß, was Gucci ist. Ich weiß das zwar nicht, aber also ihr wisst, was ich meine. Die Fälschung macht ja nur dann Sinn, wenn es auch das Original gibt. Und warum schütten wir manchmal das Kind mit dem Bade aus und aus lauter Angst vor der Fälschung schmeißen wir auch das Original vor die Tür? Das kann doch nicht wahr sein. Wir sollen uns ausstrecken nach dem göttlichen Original. Wir sollen prüfen. Also, ich bitte dich, wenn du persönlich der Meinung bist, dass die Gnadengaben heute nicht mehr relevant sind, dann will ich dich einfach von Herzen dazu einladen, dass du in den nächsten Wochen mit einem offenen Herzen dabei bist. Dass du mit einem offenen Herzen studierst und forschst und dass du Gott bittest, dir die Wahrheit zu offenbaren. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Bibelabschnitt, der uns in dieser Serie wahrscheinlich immer wieder begegnen wird. Wir kommen bei der Lehre über die Geistesgaben nicht um 1. Korinther 12 bis 14 herum. Und ich möchte uns als erstes lesen, Kapitel 14, Vers 5. Hier sagt Paulus, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen redet würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Steht hier zufällig alle? Ja? Jetzt habe ich eine ganz persönliche und vertrauliche Frage. Was glaubt ihr, wen meint Paulus mit alle? Alle, also so schwer ist es doch eigentlich nicht, oder? Also wenn da alle steht, dann gehen wir doch mal einfach davon aus, Paulus meint, was er sagt. Wir müssen es uns ja nicht schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Paulus wünscht sich, dass alle in Sprachen reden würden, mehr noch, dass sie alle weissagen würden. Und Paulus schreibt hier an wen? An die crazy Korinther. Das sind die, die verrückt waren nach den geistlichen Gaben. Und vielleicht, wenn du dich jetzt gut auskennst in deiner Bibel und ein bisschen kritischer eingestellt bist, dann denkst du dir, ja, Moment, das schreibt er hier. Aber danach weist er sie ja zurecht. Er stellt sie ja erst noch richtig in den Senkel. Ja, das stimmt und das werden wir uns auch anschauen. Aber verpasse doch bitte eins nicht, vor lauter in den Senkel stellen. Verpasse nicht, bevor er das tut, sagt er, er wünscht, alle würden in Zungen reden und weissagen. Also nur noch einmal zum besseren Verständnis, eine letzte Frage. Wer soll nach Paulus Wunsch in Zungen reden und weissagen? Alle. Wir alle. Ich würde mal sagen, so redet keiner, der gegen die Praktizierung geistlicher Gaben ist. Paulus will, dass die Gnadengaben in der Gemeinde praktiziert werden. Kommen wir zur nächsten Frage. Wozu sind die Gaben des Geistes da? Mit Geschenken ist es ja so eine Sache. Manchmal bekommen Menschen Geschenke und dann passiert etwas, was vom Geber absolut nicht beabsichtigt ist. Die Leute fangen an zu vergleichen, was sie für Geschenke bekommen haben. Ich glaube, jeder von uns, der einmal Kind war, weiß genau, wovon ich spreche. Wer von uns war mal Kind? Ja, ich habe gesagt, ich habe eine Frage. Da kriege ich euch alle. Ja, aber es gibt immer noch die Hardline. Nein, meine Hand bleibt unten. Nein, ich war kein Kind. Also ich weiß noch genau diese Situation, wenn du am ersten Schultag nach Weihnachten in die Schule kommst und dann fragen die, hey, was hast du zu Weihnachten bekommen? Kennt ihr die Frage noch? Und wenn du dann aus einer Familie kommst, wo das sich im eher übersichtlichen Bereich abgespielt hat, weil unser größtes Geschenk ist ja Jesus, ne? Genau, also wenn man aus so einer Familie kommt, dann war das immer ziemlich blöd. Meine Kinder wissen genau, wovon ich rede. Ja? Also wenn du dann da kommst und da kommt diese Frage und dieses Vergleichen, oh, dein Geschenk war aber viel größer und viel schöner. Hey, dann kommen diese Angeber aus den Familien, wo Geld scheinbar keine Rolle spielt. Weißt du, was der Gipfel ist, was ich mal erlebt habe? Du glaubst es mir nicht, bis ich es gesagt habe. Hier aus dem ersten Gottesdienst halt still. Ja, wenn du dann jemanden fragst, was hast du bekommen? Und dann sagt er, die Spannung steige, ich habe einen Weinberg bekommen. Sag ich, spinnst du? Einen Weinberg? Ich habe ein ferngesteuertes Auto bekommen. Ja, einen Weinberg hat er bekommen. Kein Witz. Realität, der hat einen Weinberg bekommen, kam aus der Landwirtschaft, ja, muss er gut vorsorgen, aber unfassbar. Und manchmal machen wir genau das Gleiche mit den geistlichen Gaben. Dann fangen wir an zu vergleichen und dann sagen wir, ach Menno, ich will aber auch die Gabe der Heilungen und der Wunderwirkungen und der Kraftwirkungen. Ich habe aber nur die popelige Zungenrede. So, ihr Lieben, soll es nicht ablaufen. Deshalb gibt Paulus, er gibt uns so einen obercoolen Vergleich, wo er uns zeigt, wie wichtig alle Gaben im Zusammenspiel sind. Wir sind bei der Frage, wozu sind die Gaben da? Sie sind zum Zusammenspiel da. Und der Vergleich auch aus 1. Korinther 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also der Leib, er hat viele Glieder, aber es geht nicht um das einzelne Glied. Es geht immer um das Ganze. Und so sind die Gnadengaben nicht dazu da, dass das einzelne Glied sich hervortun kann, dass das einzelne Glied sich profilieren und wichtig tun kann. Die Gaben sind dazu da, dass der ganze Leib auferbaut wird. Die Gaben sind aber auch nicht dazu da, dass wir sie voller Demut verstecken. Sagen, ach nein, ich habe keine Gabe. Wir sind alle begabt. Gott hat uns Gaben geschenkt. Wozu? Dass wir sie zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Du hast diese Gabe bekommen, um der Gemeinde zu dienen. Also diene der Gemeinde auch damit. Sonst ist die Gemeinde, das ist der Vergleich von Paulus, wie ein Körper ohne Auge oder ohne Ohr. 1. Korinther 12, Vers 7 sagt er, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht um den ganzen Leib. Wir sind in einer individualistischen Welt. Da kommt zuerst ich und dann kommt lange nichts. Und weißt du, wer dann kommt? Dann kommt wieder ich. Und dann kommt noch mal lange nichts. Und dann kommt meine Familie. Und dann ganz zum Schluss, dann kommst vielleicht irgendwo mal du. Das ist unsere individualistische Welt. Und dazu im Gegensatz steht dieses Wort. Es ist zum Nutzen aller. Die letzte Frage. Puh, ist ein bisschen Schweinsgalopp heute, gell? Wie bekommen wir die Gaben des Heiligen Geistes? Jetzt hört ihr bestimmt besonders aufmerksam zu und jetzt wartet ihr auf eine große Erkenntnis. Das ist auch ein bisschen gemein formuliert. Es ist unglaublich spannend. Wir haben uns als Prediger mit Janis und Peter im Vorfeld ja auch zu dieser Serie getroffen. Wir treffen uns öfter, bevor wir predigen. Und dann war die spannende Frage, wer hat denn was zum Thema Kraftwirkungen zu sagen? Wer von uns hat Erfahrung mit Heilungen? Wer hat Erfahrungen mit der Gabe des Glaubens? Und ihr Lieben, wir müssen euch enttäuschen. Wir haben nicht die Erfahrung persönlich mit allen diesen Gaben. Wir können hier auch nicht nur aus dem Vollen schöpfen, aber wir schöpfen aus dem Wort Gottes, aus dem, was unser Ideal ist, wo wir hinkommen wollen. Und weißt du was? Wenn wir drei alle neun Gaben hätten, wozu bräuchten wir dann euch? Das ist ziemlich arrogant, gell? Aber es ist so. Die Gemeinde, die Gaben sind füreinander da. Wir brauchen uns gegenseitig, weil eben nicht einer oder einige wenige alle Gaben haben, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Ein Geschenk, wir sind ja bei dieser Frage, wie kommt man die Gaben? Ein Geschenk, das kann man sich wünschen, aber ein Geschenk kann man nicht einfordern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit dem Hochzeitstag. Paulus, er sagt es in Kapitel 12, Vers 31 so, wenn es um die Gaben geht. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch vortrefflicheren Weg zeigen. also mit den vortrefflichen Gaben, da meint er die Prophetie und die Weissagung im Gegensatz zur Zungenrede. Damit will er die Zungenrede nicht abwerten, aber er sagt, diese Gaben der Prophetie und Weissagung haben viel mehr Nutzen zur Auferbauung der ganzen Gemeinde. Und den vortrefflicheren Weg, den er uns zeigt, ist der Weg der Liebe, dieses Sandwich zwischen Apostelgeschichte, zwischen 1. Korinther 12 und 14. Aber was er sagt am Anfang hier, strebt nach den Gaben, strebt eifrig nach den Gaben. Ich übersetze es uns mal so, macht es doch so, wie ein Kind es macht, das sich ein bestimmtes Geschenk wünscht. Wie macht es ein Kind? Ich sage es mal ein bisschen ausformulierter. Es liegt demjenigen, bei dem es glaubt, am erfolgreichsten zu sein, so lange in den Ohren, bis es das Geschenk bekommt. Schon mal jemand erlebt? Irgendein Elternteil hier? Oh ja. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns beschenkt mit seinen Gaben. Und lernen wir gleichzeitig uns so zu verhalten, dass die Frucht des Geistes in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Aber eins muss uns auch bewusst sein, der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Ich habe jetzt noch Geschenke mitgebracht und ihr sollt jetzt eifrig nach dieser Gabe streben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie eifrig ihr seid. Und ich hab vorher kein Bild gehabt, wer wo sitzen wird, okay? Der Geist hat ausgeteilt, wie er wollte. Und ihr strebt jetzt danach, indem ihr mal unter euren Stuhl guckt, an die Sitzfläche, ja, ob denn da eine Gabe ist, die der Geist für euch da im Vorfeld hinterlassen hat. Ja, also es raschelt schon so. Und das seht ihr, es ist nicht überall. Der Geist, der teilt aus, wie er will. Ja, so hat der Geist es gemacht. Er hat ausgeteilt, auch an diesem Morgen, diese kleinen Geschenke, wie er wollte. Ja, und manch einer sitzt jetzt vielleicht da und sagt, ich habe gar nichts bekommen, total enttäuscht. Ja, manche sehen es immer noch sehr eifrig nach, könnt ihr sehen. Ja, also wir sollen eifrig streben nach diesen Gaben. Und wisst ihr, was ich euch nochmal mitgeben wollte? Vergesst nicht, wozu die Gaben gegeben waren. Zur Erbauung des ganzen Leibes. Okay? Also wenn ihr jetzt eine Gabe bekommen habt, dann guckt bitte danach, dass sie zur Erbauung des ganzen Leibes dient. Jetzt kommen wir zum Schluss, meine Güte. Es war heute viele, viele, viele Richtungen. Ich weiß das. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch diese Zusammenfassung abfotografieren oder in euer sagenhaftes Gedächtnis abfotografieren. Es geht darum, dass Jesus im Fokus ist, wenn wir uns die Gnadengaben anschauen. Er soll nicht aus dem Fokus geraten. Die Gaben des Geistes, sie stehen nicht in Konkurrenz mit der Frucht des Geistes, sondern beide zusammen ergänzen sich und führen dazu, dass wir als Kinder Gottes gute Repräsentanten Christi sind. Ich habe festgestellt, aus meiner Perspektive, wir können uns gerne darüber austauschen, wenn du anderer Meinung bist, die Gaben des Geistes, sie sind uns für heute gegeben. Sie sind auch heute für uns wichtig. Die Geistesgaben, sie dienen der Erbauung der ganzen Gemeinde. Es ist kein persönlicher Selbstzweck, um irgendwelche A-Christen hervorzubringen, die besonders übergeistlich sind. Und wir sind aufgefordert, nach den Gnadengaben zu streben. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte gleich noch mit uns beten, möchte uns auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir im Rahmen dieser Serie einen Lobpreisabend eingeplant haben am 22. Oktober, wo ihr herzlich eingeladen seid, dass es eben nicht nur Theorie ist, sondern dass wir auch wirklich miteinander Gottes Wirken erleben. Und da haben wir an dem Abend einfach mehr Raum und mehr Zeit, um dem auch Raum zu geben. Und wir möchten auch die kommenden Gebetsabende dazu benutzen, dass wir miteinander eifrig nach den Gaben streben. Also wenn es dein Anliegen ist, komm schon am Dienstag, komm zu den nächsten Gebetsabenden. Und wir wollen zusammen eifrig nach den Gaben streben. Nicht zum Selbstzweck, nicht zur Profilierung, sondern zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Amen. Ihr dürft euch gerne erheben, wenn ihr das möchtet, ihr dürft auch sitzen bleiben, so wie ihr euch wohlfühlt. Ich möchte noch mit uns beten und dann haben wir noch Zeit, Gott anzubeten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns mit den Gaben deines Geistes beschäftigen dürfen, dass es gute Gaben sind, die uns zum Guten dienen, dass wir als Gemeinde erleben dürfen, wie du diese Gaben vielleicht wieder ganz neu aktivierst, auch in unserer Gemeinde. Herr, wir wollen uns ausstrecken danach, wir wollen streben danach, weil wir glauben, dass du der Geber guter Gaben bist und dass du das, was du verheißen hast, tun willst und tun wirst zum Wohl deiner Gemeinde. Und darum bete ich, dass wir mit offenem Herz zu dir kommen, dass wir voller Erwartung zu dir kommen und dass wir diese wundervollen Geschenke aus deiner Hand nehmen dürfen. In Jesu Namen. Amen.